Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich rede heute mit dem Stefan Weiss und Stefan hat eine speziellere Geschichte im Vergleich zu allen anderen oder vielen anderen Interviews. Und zwar hat er nicht gegründet, sondern hat übernommen. Und dann nicht nur ein Unternehmen, sondern zwei. Und hat die gekauft und hat die dann nachher zusammen weiterverkauft an eine Gruppe, wo er seither CEO ist. Er ist auch beteiligt an dieser Gruppe, aber ich glaube nicht im Hauptaktionär. Er erzählt es nachher gerade selber. Also er hat irgendwo einen Weg gemacht vom Angestellten dann zum Unternehmer, wo eigentlich eigene Unternehmen gehabt hat oder deutlich die Mehrheit an diesen Unternehmen und die dann wieder weiterverkauft und jetzt, glaube ich, nicht mehr die Mehrheit an diesen Unternehmen. In dieser Firmengruppe sind insgesamt 200 Leute, die arbeiten und ein Umsatz von gut 30 Millionen, der erwirtschaftet wird. Und ihr macht Metallteile, Präzisionsmetallteile für Uhrenindustrie, für Gebäudeautomation und so weiter. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird unterstützt von Microlino. Du suchst nach einer innovativen und nachhaltigen Möglichkeit, dich fortzubewegen, dann ist der Microlino genau richtig für dich. Seine Vorteile sind riesig. 60% weniger Energieverbrauch bei Herstellung und Betrieb, Reichweite bis 230 km, Laden an einer normalen Steckdose, Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, ein Kofferraumvolumen von 230 Liter, einfach das perfekte Auto für den Alltag. Aber am wichtigsten, wenn du jetzt ein Microlino fährst, dann fällst du auf. Dein Unternehmenslogo wird gesehen. Und als Hörerin vom Podcast profitierst du auch ohne grossen Fuhrpark von 4% Nachlass auf das Fahrzeug inklusive Werksoptionen sowie 15% auf alles weitere Zubehör. Also konfiguriere jetzt dein Microlino mit dem Link in den Shownotes und platziere dann deine Bestellung per Mail an info@microlino-car.com mit dem Codewort «Mach dein Ding». Was erzählst du gerade selber? Ich bin mega gespannt auf deine Geschichte. Schön, bist du hier, Stefan.
Guten Morgen, Nico, hoi. Freut mich hier bei dir zu sein für den Podcast. Ich bin ja bis jetzt stille Zulasser gesehen bei dir und freut mich natürlich, dass du mich eingeladen hast, um meine Geschichte zu erzählen in deinem Podcast. Und ich hoffe, ich kann deinen Zuhörerinnen und Zuhörern heute ein bisschen Mehrwert bieten, eine interessante Story, Insights erzählen aus meinem Werdegang. Vielleicht zu mir.
Ich bin mir sicher.
Ich bin 37, relativ jung. Wobei, wenn meine Tochter fragst, dann sagt sie, letztens hat sie gerade gesagt, Papa, du bist uralt. Das ist immer eine Frage von Perspektiven, alt und jung. Aber insofern halt relativ jung für meinen Werdegang, den ich schon jetzt hinter mir habe, mit, wie du richtig gesagt hast, ich habe vorher eine Karriere gemacht in einem Grossunternehmen. Ich kann dir das kurz noch schnell erzählen. Ich habe nachher zwei Firmen gekauft und habe die vor 3 Jahren mittlerweile weiterverkauft in eine grössere Gruppe. Gestartet habe ich mit einer KV-Lehre. Also ich habe das KV gemacht auf einer Treuhandfirma. 3 Jahre mit Berufsmatur, habe nachher das Studium angefangen an der Fachhochschule Bern, Betriebsökonomie. Habe gleichzeitig berufsbegleitend habe ich studiert, ich habe geschafft weiterhin bei dieser Treuhandfirma. Habe noch ein Auslandssemester gemacht und dann ist der Weg gekommen, wo ich mich ein bisschen vom Treuhand und von den Finanzen verabschiedet habe. Ich habe nämlich in die Industrie gewechselt. Das ist dann, wie es oft so ist im Leben, ein bisschen durch glückliche Umstände bin ich dort zu einem Kontakt gekommen und habe in die Metallindustrie gewechselt. Und das war eine Tochterfirma von einem deutschen Konzern. Ich werde jetzt hier aber nicht gross Namen nennen, weil ja, das tut eigentlich auch nichts zur Sache. Ich hatte eine super Zeit auch dort, muss man sagen. Ich bin dort relativ schnell aufgestiegen, bin ins Kader gekommen von der ganzen Gruppe, bin Finanzleiter geworden von der Schweizer Tochterfirma und in die Geschäftsleitung gekommen. Dann bin ich 22 gewesen.
Wie gross ist denn die Firma gewesen? Also eben, wenn du sagst, du bist in der Geschäftsleitung mit 22, wie gross ist die Tochter gewesen, wo du in der Geschäftsleitung gewesen bist und Finanzen geleitet?
Die ist nicht so gross, das ist alles KMU mit rund 30 Leuten und
okay,
ein bisschen mehr Umsatz, weil mit 22. Natürlich sie mit Kupferstangen gehandelt haben, da gibt es schnell einen Umsatz von 50 Millionen, aber alles klassisches KMU. Aber wir waren eine Tochterfirma von einem deutschen Konzern mit 8000 Leuten. Und ja, da habe ich relativ schnell auch bin ich dort ins Kader-Nachwuchsprogramm gekommen. Und dort hat es nachher so ein bisschen den Cut gegeben in meiner Karriere. Und zwar habe ich dort gemerkt, in einem grossen Unternehmen, das tickt ein bisschen anders als ich, das bin ich als Person. In einem grossen Unternehmen hast du klare Hierarchien. Man muss dazu wissen, der Konzern, der hat es schon vor dem Krieg gegeben. Also das ist insofern eine wichtige Info, weil das sind noch Strukturen gesehen. Das hat sich jetzt mittlerweile in diesen 10 Jahren auch ein bisschen geändert, oder? Aber das sind noch Strukturen gesehen, wo man wirklich die Hierarchie musste einhalten. Also dort hat man nicht mit dem Boss vom Boss können reden gross, sondern du hast mit deinem Boss geredet und der hat dann mit seinem Boss geredet. Und ich bin halt vom Typ ganz anders, oder? Also ob ich jetzt mit dem Lehrling rede oder ob ich jetzt mit dem CEO von weiss auch nicht wem rede, ist mir das gleich. Ich behandle alle gleich und ich sage, was ich denke. Und dort habe ich dann schon langsam gemerkt, das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden, weil ich halt vom Typ auch einer bin, der nicht sehr diplomatisch ist. Ich kann Sachen nicht so gut umschreiben. Ich sage, was ich denke. Und wenn du in so einem Konzern bist, dann merkst du halt schon, dass sie so Attribute, die du brauchst, um wirklich die durchzusetzen und Karriere zu machen. Und ich habe nachher dort die Möglichkeit bekommen, weiter Karriere zu machen. Und ich habe aber schnell gemerkt, das könnte schwierig werden. Und das ist vielleicht so ein bisschen die erste Story, oder, um die Leute auch mitzunehmen. Dort hat es eine Sequenz gegeben, wo ich für mich eine Entscheidung getroffen habe. Und das ist ein kleines Beispiel, aber anhand von kleinen Beispielen erkennt man ja oft, wo liegt das Problem. Ich habe dann jeweils monatlich habe ich die Zahlen auf Deutschland geschickt. Ich habe Monatszahlen geschickt an unserem CEO von der Tochterfirma, habe Zahlen ins Controlling geschickt, in die Finanzabteilung, am Gruppenkonzernleitung, dann ihre Assistentin. Das waren so 10, 15 Leute im E-Mail-Verteiler. Und dann habe ich immer gewusst, an welche Leute das geht. Heute würde ich auch so eine Kontaktgruppe machen, aber dann habe ich die einfach eindöckelt im System, im E-Mail. Habe die aufgeschickt und etwa 2 Stunden später kommt mein Telefon über von der Sekretärin, vom Konzernleiter, die sich herzlich bei mir bedankt für die Zahlen, aber sie würde mich doch bitten, in Zukunft die E-Mails so zu gestalten, dass sie nach Hierarchie gegliedert sind, die Adressen. Ich weiß nicht, ob du dir das jetzt kannst vorstellen, was ich meine.
Also, dass die erste E-Mail-Adresse, die du eingedöckelst, der CEO ist und die letzte nachher, dass quasi jeder sieht, die erste E-Mail, heute siehst du das wahrscheinlich bei vielen nicht einmal mehr, aber damals, das ist zuerst an sie aufgegangen. Genau. Und die anderen sind quasi dann mehr nur CC und nicht
krass. Genau. Ja, und dort jetzt nachher, das sind so kleine Sequenzen, ich meine, die kennt jeder aus seinem Leben, das sind zwar irrelevante Beispiele und doch zeigt es natürlich, oder das ist so ein Beispiel, das hat sich natürlich dann viele andere Sachen auch gezeigt, wo ich gemerkt habe, ich meine, ich habe mich nie verstritten, übrigens, ich kann überall, wo ich gearbeitet habe, Kaffee go trinken. Ich gehe noch heute dort vorbei. Aber das sind nicht diese Sequenzen, wo du merkst, das könnte möglicherweise schwierig werden. Und gleich.
Es ist ja, ich finde auch noch wichtig zu sagen, es geht ja auch nicht richtig und falsch. Die Frage ist, passt es zu dir oder passt es nicht zu dir? Und für gewisse Leute ist das Richtige und die denken so und finden da gut und du halt nicht. Also, genau. Weißt, muss man ja auch nicht irgendwie das irgendwie in richtig und falsch oder gut und schlecht abwägen, sondern einfach sagen, passt die Kultur, die Firmenkultur in der Firma, wo ich arbeite, zu mir oder nicht? Und wenn ja, ist gut. Und wenn nein, kann ich nicht die Firmenkultur ändern. Ich kann nur selber eine Firma suchen, die besser zu mir passt.
Genau, so ist es. Und ja. Darum habe ich habe immer versucht, in meinem Leben und in meiner Karriere an mir selber zu arbeiten. Und nie mich verglichen mit anderen. Also beispielsweise, ich bin zu diesem Job als Finanzleiter gekommen und meine Vorgängerin hat eine schwere Krankheit gehabt. Und jetzt einfach geheißen, Stefan, so, du musst jetzt hier zack und du bist jetzt ab sofort Finanzchef und habe in dieser Funktion auch die Löhne gemacht. Und dann habe ich natürlich alle Löhne gesehen und ich habe dann irgendwo einen Lohn von 5.000, 6.000 Franken gehabt. Und bei
als Finanzchef?
Ja, und bei dann die Geschäftsleitung kam und mir ist zu keiner Sekunde in den Sinn gekommen, dass ich jetzt irgendwie, und ich habe ja gesehen, was meine Vorgängerin verdient hat, das war fast doppelt gewesen. Gehen fordern, dass ich jetzt das auch will, weil ich jetzt ihren Job mache. Sondern ich habe immer gedacht, das ist eine riesige Chance für mich. Und das hat sich nachher auch so gezeigt. Und ich habe immer geschaut, bin ich glücklich und immer versucht, an mir selber, ich selber bin die Variable und alles andere ist fix. Und so ist das nachher zustande gekommen, dass ich den Schritt begangen, einen Schritt weiter begangen und das waren auch Kunden von mir. Also Kunden von dieser Firma. Oder ich habe dann den Schritt gemacht, aus der Geschäftsleitung auch mehr ins Projektmanagement. habe nachher Kunden auch mehr betreut, weil es mich immer mehr interessiert hat, wie kann ich Zahlen beeinflussen für die Zukunft, als nur immer Zahlen von gestern im System abbilden. Und so bin ich in das Projektmanagement reingekommen. Wir haben neue Kundensegmente erschlossen, wir haben neue Produkte lanciert. Und dort bin ich involviert und das hat mir mega Spass gemacht. Und es hat auch viel Erfolg gehabt und all unsere Kunden, unsere Branche ist eine konservative Branche und die haben alle Nachfolgeprobleme. Also das sind alles, die Firmen, die ich dann übernommen habe, das sind alles Eigentümerinnen und Eigentümer gewesen, die 65 und zum Teil älter waren. Eine Firma, die ich übernommen habe, war die Eigentümerin 75 gewesen. Ja.
Machen wir den Sprung führen. Du hast eigentlich früh gemerkt, der Konzern ist langfristig das Falsche für mich und gleich hast halt, hat es dir Chancen ermöglicht, hast gelernt, hast dich können entwickeln, also bist irgendwie noch geblieben. Wie alt bist du denn gewesen, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich wirklich raus, jetzt übernehme ich eine Firma?
Das war von mit, lass jetzt, genau vor 10 Jahren jetzt, das war mit 27.
Gut, nur inzwischen Punkt, schau, dass nicht zu fest so ein bisschen, irgendetwas kratzt, damit ein bisschen am Mikrofon. Okay. Ich weiss nicht, mit irgendetwas, mit etwas bewegst oder so. Okay. Mit 27. Und du hast dann zuerst eine Firma übernommen oder sind das gerade direkt zwei gewesen?
Ja, das ist auch zufälligerweise gewesen. Zuerst eine. Dort hatte ich das Glück gehabt, dass ich Nachfolge antreten konnte, ohne dass ich mir Geld in die Finger nehmen musste, weil die Verkäufer gesagt haben, wir wollen die unbedingt. Und wir geben den Kaufpreis komplett als Darlehen dir geben. Also, das heisst, der Kaufpreis wird umgewandelt in ein Darlehen, einfach rückzahlbar über eine gewisse Zeit. Und so habe ich nicht gross mir Geld in die Finger nehmen, außer der Gründung von der Holding.
Okay, erzähl. Du warst 27, du hast zuvor einen guten Job gehabt, aber wenn ich richtig verstanden habe, nicht von Anfang an dementsprechend entlöhnt wurde, einfach weil du auch die Chancen bekommen hast. Kannst du so roundabout sagen, von was für einem Betrag das wir hier reden und wie sich der zusammengestellt hat? Oder? Also okay, du musst jetzt kein Eigenkapital in die Hand nehmen und trotzdem ist ja das auch, kann ja das auch gefährlich sein. In einer Kommunikation, weil vielleicht auch ein vorheriger Inhaber sagt, hey, schau, ich gebe dir das nur als Darlehen, aber dafür ist vielleicht der Preis ein bisschen höher, weil du ja kein Eigenkapital direkt musst bringen, sondern weil ich dir den 100% als Darlehen gebe. Was ist so der Betrag gewesen und von was hat man da geredet? Wie schnell will man den zurückzahlen? In der Tendenz ist es ja dann, du zahlst den aus den Erträgen von der Firma retour. Was ist so der Zeithorizont gewesen?
Also beide Firmen sind irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen ist Kaufpreis gewesen. Der eine war 1,3 und bei der anderen 1,5 Millionen Kaufpreis, definiert im Kaufvertrag. Und eben die erste Firma über Darlehen, man muss wichtig dazu sagen, dass beide Firmen schon auch gewisse Probleme hatten. Also die erste, die ich übernommen habe, ist eine total alte Firma, die gibt es seit 60 Jahren. Veralteter Maschinenpark, veraltete Organisation. Das wäre auch für die Verkäufer schwierig gewesen, das im Markt zu verkaufen. Also, die haben das übrigens auch beide probiert. Also, ich bin dann nicht der Erste. Und das ist übrigens auch ein Vorteil, wenn du nicht der Erste bist, der anklopft, sondern wenn sie schon gewisse Runden gemacht haben und oft auch eine gewisse Ablehnung halt auch gespürt haben. Weil entweder haben die Leute das Geld nicht gehabt oder sie haben einfach gesagt, das ist ein Betrieb, der völlig nicht mehr der Zeit entspricht. Aber wie gesagt, eine alte Maschine. Da sind riesige Hausaufgaben zu machen, riesige Risiken, vielleicht auch noch das falsche Personal an gewissen Stellen, das tun wir uns nicht an. Und so bin ich dann so ein bisschen zu der letzten Hoffnung geworden bei beiden Firmen und habe natürlich entsprechend auch können verhandeln.
Einerseits, dass du eben alles als Darlehen überkommst und gar kein Eigenkapital musst mitbringen und gleichzeitig den Kaufpreis kannst drucken. Wenn du jetzt sagst, du kaufst eine Firma, die so veraltet ist. Was war denn der Wert von dieser Firma? Warum hast du sie denn überhaupt gekauft?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also, die erste habe ich, wie schon gesagt, mit einem Verkäuferdarlehen gekauft. Die zweite nachher habe ich effektiv nicht mehr mit einem Verkäuferdarlehen gekauft, sondern da habe ich ein Darlehen bekommen aus der Familie von 200'000 und den Rest hat mir die Bank finanziert. Da muss man auch sagen, die Bank hat mir 1 Million gegeben. Kredit bei der zweiten Firma. Der Grund, warum dass ich das gemacht habe, ist, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich vom Typ her ein KMU-Typ bin. Also so ein bisschen 80-20 Pareto-Regeln. Wenn ich 80% Bescheid weiss über etwas, dann gehe ich gerne in die Umsetzung. Und in einem Konzern darfst du nicht in die Umsetzung gehen mit 80% Wissen, sondern du darfst erst gehen, wenn du 110% Wissen hast. Und das ist für mich langweilig. Und ich gehe gerne, irgendwann fahre ich los und tue unterwegs korrigieren, was wir noch nicht wissen. Das kennst ja du und du bist ja da, glaube ich, ein Typ ein bisschen ähnlich. Das ist das Ende gewesen. Und das andere, was ich einfach auch gemerkt habe, ist, eben, ich habe seit 16 Jahren gearbeitet. Ich habe auch relativ früher auch einen okay Lohn gehabt, nachher mit zwischen 22 und 27 bin ich auch stark steigend, also ich habe schnell 5.000-6.000 gehabt, aber das ist nachher aufgegangen bis 8.000-9.000, also einen sehr guten Lohn gehabt. Doch habe ich gemerkt, auch finanziell, halt als Angestellter, hast du halt einfach die Lohn und du musst den versteuern und hast auch entsprechende Auslagen oft. Und wenn du Geld verdienen willst, ist das halt schon auch als Unternehmer interessant, wenn du kannst Mehrwerte schaffen, oder wenn du als Firma Mehrwerte schaffst, sind die nicht steuerbar. Und das ist sicher auch ein Aspekt, den wir schnell mal mit ein paar Studienkollegen noch gemerkt haben, dass eigentlich Lohn als im Lohnausweis viel weniger interessant ist. Das kennt man als Privatperson, wenn man ein Aktienportfolio hat. Auf den Dividenden zahlt man Steuern, aber auf den Mehrwerten von den Aktien zahlt man keine Steuern. Und dort ist nachher auch
in der Schweiz, also ganz wichtig, ist länderabhängig, genau, in der Schweiz, wir reden auf Schweizerdeutsch, genau, ist das so, das ist dann der sogenannte steuerfreie Kapitalgewinn. Das bedeutet, wenn du eben auch eine Firma kaufst, ein AG oder eine GmbH und du die jetzt einkaufst, in deinem Fall für 1,3 Millionen und die nachher weiterverkaufst, ich bin dann gespannt, vielleicht redest du auch über den Betrag, den du sie weiterverkauft hast. Kannst du dir gerade sagen?
Ja, nein, das soll man nicht sagen. Das ist im Verkaufsvertrag so definiert. Mhm. Weil ich habe beide Firmen zusammen verkauft. Sie sind nicht beide gleich stark gewachsen. Mhm. Man muss vielleicht auch noch dazu ergänzen, dass ich also eher günstig kaufen konnte. Ich sage immer, wenn mich die Leute fragen, ja, wie hast du den Preis rausgeholt? Ja, etwa 30% habe ich selbst günstig bekommen. 30% habe ich optimiert und 30% habe ich sie gut verkaufen können, weil sie uns unbedingt wollen, weil wir ein strategisches Ziel waren für sie. Das ist ungefähr grosser Modo der 3- bis 4-fache Preis, den ich sie gekauft habe. Also, ich sage jetzt einen knappen zweistelligen Millionenbetrag.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn, dann mach es mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Wo du hast in dem Fall eben irgendwie 2,8 Millionen gezahlt insgesamt und es eben für einen knappen zweistelligen Millionenbetrag verkauft. Also das sind irgendwie zwischendrin die 7 Millionen, gratuliere, wo du steuerfrei überkommst. Und das ist wirklich das, was die meisten schon unterschätzen. Das heisst, das Geld kommt auf dein Konto, du zahlst nachher Vermögenssteuern drauf, aber keine Einkommenssteuer. Und wenn du irgendwie würdest 7 Millionen netto ersparen auf der anderen Seite, ja, dann musst du extrem gut verdienen und wenn du extrem gut verdienst, zahlst du auch sehr hohe Steuern. Also da musst du ein x-faches davon versteuern. Und ich meine in deinem Fall ja in dem Fall auch in relativ kurzer Zeit.
Ja, genau. Das ist korrekt. In 7 Jahren. Da kann man sagen, das ist schon außergewöhnlich, also, ja. Hat natürlich auch den Faktor Glück, wie bei jedem Geschäft spielt der Faktor Glück auch ein bisschen Rolle.
Ja, aber eben die Chance nicht vernachlässigen. Oder wie du sagst, hey, du hast der Faktor Glück spielt immer eine Rolle. Aber du hast Ausschau gehalten für irgendwie eine gute Nachfolgeregelung, um etwas zu kaufen, ein Stück gut können verhandeln und eine Firma gekauft, wo du wahrscheinlich von Anfang an siehst, die hat Potenzial, die kann ich optimieren. Ich komme die günstig über und ich sehe die Stellschrauben, wo ich dran muss drüllen, damit sie kann wachsen und grösser und besser wird. und dann sie günstig können einkaufen, grösser und besser gemacht. Und dann, wie du sagst, hast du auch noch müssen einen Käufer finden, der bereit ist, einen teuren Preis zu zahlen dafür, weil er sie einfach unbedingt will. Also es sind mehrere Sachen, die zusammenkommen. Aber dann hast du am Schluss ohne dein Einkommen einfach ja, in diesen 7 Jahren jedes Jahr 1 Million netto noch verdient oder obendrauf gemacht. Gratuliere. Und das ist die Chance von einem bestehenden Unternehmen, zu kaufen, zu optimieren und weiter zu verkaufen. Das ist, im Start-up gibt es also auch wenige, die da arbeiten in 7 Jahren. Für sich allein dann mit Nachabzug von allen, ich sage jetzt Investoren, die du noch musst zahlen und so weiter. Also cool. Hey, dann erzähl doch bitte mal eben, warum, ich habe eigentlich die Ursprungsfrage schon gewesen, warum hast du da gekauft? Du hast es günstig bekommen, aber was ist der Wert gewesen, wenn du sagst, du hast von Anfang an gesehen, es hat Leute an der falschen Uhr, der Maschinenpark ist veraltet. Du hättest ja dort auch können sagen, nein, ich gründe einfach gerade neu und mache es direkt richtig selber. Warum hast du gleich einen 7-stelligen Betrag in Anführungszeichen zahlt dafür? Weil du hast ein Risiko gehabt von einem 7-stelligen Betrag, wenn es jetzt Konkurs gegangen wäre oder nicht funktioniert hätte.
Eben, das ist schon auch noch wichtig als Ergänzung auch zu dem vorhin, ist, wenn natürlich nachher das zu einem günstigeren Preis verkaufst oder das Konkurs geht, kannst du das auch nicht von den Steuern abziehen. Oder? Also das ist dann schon noch, auch noch ein wichtiger Aspekt. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist klar, das ist ja immer so bei einem Unternehmer. Und das ist übrigens auch gleich ja bei den Startups, dass sich für einen Unternehmer das, was ich jetzt erlebt habe, mit 37 passiert hat, meistens mit 65. Oder wenn du bereit bist, dein Unternehmen zu verkaufen und die Leute wollen aufhören zu arbeiten. Dass du halt während 30 Jahren auf sehr, sehr viel verzichtest. Und auch sehr viel Herzblut drin ist und der Cash halt erst mit 65 hast, wenn du eigentlich sowieso wahrscheinlich gar nicht so viel Geld brauchst, weil ja, du willst ja, ich sage jetzt mal, die Konsumgüter sagen dir vielleicht bis dann auch weniger, als das mit in jungen Jahren der Fall ist. Und dann bist du eigentlich da mit viel Geld und brauchst das im Prinzip gar nicht, um die Geduld aufzubringen. Und das ist auch der Appell an die Jungen halt, ja, heute investieren, für übermorgen können davon zu profitieren. Du hast nicht den. Also ich habe beispielsweise, als ich das Geschäft gestartet habe, bin ich mit meinem Lohn, habe ich den verringert um die Hälfte. Also als ich aus einem Angestelltenverhältnis zu diesen Firmen über bin, dann habe ich rund 10'000 Franken verdient im Monat und habe meinen Lohn auf 5'000 abgekürzt. Weil ich gesagt habe, ich nehme einfach das Minimum raus. Und so denken viele Unternehmer, die überlegen sich nicht, was kann ich mir rausholen, sondern was ist das Minimum, das ich brauche für mein Leben und den Rest lohne ich drinnen, um der Firma möglichst viele Möglichkeiten zu geben, um zu investieren. Und dort hatte ich einfach den Vorteil gehabt, ich war zwar nicht Single gewesen, aber in einer Beziehung, noch keine Kinder, noch nicht geheiratet, ich habe am Wochenende übenweise arbeiten und das zu einem, ich sage jetzt mal, wenn du den Stundenlohn ausgerechnet hättest, dann ist das knapp am Mindestlohn wahrscheinlich. Und das Invest, das muss man einfach gehen, um halt als Unternehmer auch später können profitieren. Und das ist eine wichtige Message an alle, oder? Heute investieren, für übermorgen zu profitieren. Das finde ich, das geht manchmal ein bisschen verloren.
Und ohne Garantie zu dem, oder? Also ohne, dass es garantiert ist, dass der Profit je kommt oder wie gross der wird sein, weil, wie du sagst, die meisten machen es ja in der Pension, respektive eine, die dir als Geschäft übergeben hat, ist zu dem Zeitpunkt schon 75 gewesen und hat dann, kann man sagen, ja, okay, einen 7-stelligen Betrag bekommen, aber hat wahrscheinlich da schon lange verkaufen und niemand hat es wollen zu dem Preis, den sie gerne gehabt hätte und hat dann mit 75 halt das noch vielleicht verscherbelt, wie du sagst, eigentlich zu günstig weitergeben, dass sie überhaupt einmal können fertig machen und drum, es ist halt, du trägst als Unternehmer das Risiko und das kann in alle Richtungen gehen. Es kann sein, dass es einfach gar nicht läuft und du Konkurs gehst und das Geld, das du investiert hast, verloren hast. Es kann sein, dass es wie bei dir relativ schnell super gut kommt und du dann plötzlich ganz viel Geld daraus machst. Und es kann sein, dass du halt einfach dir ein Unternehmen kaufst und das 30, 40 Jahre führst und von dem einen Lohn kassierst und selber davon kannst leben und dann gehst du es etwa zum gleichen Betrag weiter, wie du es mal gekauft hast und es ist mehr oder weniger ein Nullsummenspiel und du hast halt einfach dein eigenes Geschäft gehabt, anstatt dass du angestellt gewesen bist. Also, und alles zwischendrin. Also das ist definitiv so und es ist immer schön, wenn es klappt und das sind dann die Geschichten, aber es gibt genauso viele Geschichten, wo das Gegenteil der Fall ist.
Ja, also eben, du hast ja vorhin noch gefragt, wieso dass ich nicht neu gegründet habe, wieso dass ich eine Firma übernommen habe. Ich bin halt auch schnell zur Überzeugung gekommen, wir haben im Studium ja auch so kleine Start-up-Gründungen gehabt. Wir haben ja mal mit einem Studienkollegen Webseiten, ein Portal gegründet, dann in dieser Boom-Zeit, wo in der Internetzeit, wo das ist aufgekommen, respektive sich auch wieder etabliert hat, ist ja nicht, das Internet gibt es ja schon länger. Und wir haben auch das Gefühl, das ist jetzt da die super Idee. Am Schluss hat es eine sehr kleine Zielgruppe sich dafür interessiert. Aber wir haben hunderte von Stunden investiert in das Projekt und es ist dann nichts daraus geworden. Und ich habe dann schnell mal gelernt, oder, es gibt so viele KMUs draussen in der Schweiz, die einfach so ein riesen Potenzial haben, die heute schon gut laufen, aber zum Teil noch Abläufe haben. Da ist man selber erschrocken, dass das noch gibt. Aber Abläufe haben, die noch auf Papier geschaffen wird, die noch 20 Excel-Listen haben und jeder arbeitet mit seiner eigenen Liste. Und da gibt es so viel Potenzial auch zum Optimieren, wo man dann schlussendlich auch Mehrwerte kann generieren für die Firma, die optimieren, wo ich einfach heute auch beliebt machen will. Da schlummert so viel Potenzial für dynamische Leute, auch sich auszutoben, zum optimieren, dass das wie schade ist, weil die suchen ja etwas, wo sie sich selbstständig machen und ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Und auf der anderen Seite sind so viele KMUs, die keine Nachfolge haben, die einfach fast müssen schliessen, weil sie einfach niemanden finden, der das weiterführen will. Und das ist wie verschwendete Energie auf beiden Seiten. Und dort dazu vielleicht, und da kannst du ein bisschen mitreden, Nico, ich vertrete die These, dass es viel, viel schwieriger ist, ein Unternehmen von null zu gründen auf 10 Mitarbeiter, als ein Unternehmen, das schon mit 10 Mitarbeitenden startet und 50 Mitarbeitende zu erweitern.
Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es hat nichts mit schwierig oder leicht zu tun. Die Frage ist, welcher Typ bist du? Und du hast natürlich aus deiner Karriere raus, hast du auch die Erfahrungen gemacht, wie es ist mit mehreren Mitarbeitenden und du hast die schon geführt und du bist in der Geschäftsleitung gewesen und du hast die Unternehmensgröße gehabt und darum ist es für dich wahrscheinlich einfach gewesen, weil bekannt, irgendwie wie führt man überhaupt das Unternehmen denn mit 30, 40 Mitarbeitenden? Und dann hast du eins können mit weniger übernehmen und dort herführen, wo du schon kennt hast. Mhm. Wenn du natürlich das nicht gehabt hast und vorher nur in einem KMU mit 5 Leuten gearbeitet hast, dann kennst du da gar nicht. Dann kennst du die digitalen Tools, die du vielleicht gebraucht hast im vorherigen Unternehmen. Wie muss man das überhaupt strukturieren, organisieren mit 30 Leuten? Dann kennst du das alles nicht. Und dann ist es wahrscheinlich einfacher für dich, um von 0 auf die 5 zu kommen. Und nachher kommst du irgendwo vielleicht an eine Grenze, wo du dich selber musst weiterentwickeln musst, weil du es noch nicht weißt. Also ich würde da nicht sagen, schwieriger oder einfacher.
Weißt du, was aber, ich meine, Nico, ist schlussendlich, wenn du in ein bestehendes KMU kommst, ist wie, du hast grundsätzlich Liquidität in der Firma. Du hast bestehende, wiederkehrende Kunden, du hast eine Struktur und die läuft. Und wenn du von null startest, bis du schon nur die eigenen Lohn als Monatsumsatz erreichst, das ist eine Riesenarbeit. Und ich meine, das reicht dann nicht. Und dann kommen die diversen Kosten dazu, dann kommen die Sozialkosten dazu. Und dann sagst du, ich will jetzt einen Mitarbeitenden anstellen. Und da kannst du besser mitreden als ich, aber ich kann mir vorstellen, du musst irgendwo mindestens 30'000 Franken Umsatz haben. Du sagst, ich will plus einen Mitarbeitenden haben und das wiederkehrend jeden Monat. Das ist eine riesen Summe. Du musst ja Leute finden oder Firmen, die bereit sind, diese Summe aufzubringen für dein Geschäftsmodell. Und das meine ich mit schwierig. In einem KMU hast du eine Basis, wo wie ein Velo, das schon läuft und du kannst noch ein bisschen schneller trampen und du kannst das Velo neu streichen und du kannst eine Kette schmieren. So ein bisschen, das ist meine Metapher.
Da bin ich grundsätzlich bei dir, hast du natürlich recht. Es ist halt extrem geschäftsmodellabhängig, oder? Also das ist, oder habe ich einen Dienstleistungsbetrieb? Brauche ich einen Maschinenpark um meine Firma zu gründen? Wie kann ich den überhaupt finanzieren? Jetzt in deinem Fall kann ich überhaupt, woher komme ich zu dem Geld? Oder kann ich mir selber noch immer gerade so eine Halle mieten, bevor ich Kunden habe? Und ich brauche irgendwie die Maschine, bevor ich Kunden habe, weil sonst kann ich noch gar nicht. Also das ist, wenn du Dienstleistung anbietest, ist das nochmal ganz etwas anderes. Du brauchst kein Büro, du kannst aus dem Homeoffice da vielleicht machen oder irgendwo in einem Coworking-Space und hast weniger grosse Kosten. Also Und du musst dir aber auch überlegen, welcher Typ von Unternehmer bin ich und will ich da, will ich überhaupt viel Mitarbeiter, will ich allein sein und so weiter. Also ich glaube, die Frage müsste man sich zuerst stellen oder muss man sich am Anfang stellen, wie stelle ich mir mein Leben vor, was will ich in meinem Leben überhaupt, in welche Richtung soll es gehen, bevor man dann etwas kauft. Und nachher natürlich hast du das Glück gehabt, dass du gesagt hast, du hast kein Eigenkapital gebraucht, weil wenn man etwas kauft, etwas Bestehendes, dann muss man sich eben bewusst sein, ja, je nach Grösse, die ich kaufe, kostet es dementsprechend. Und dann muss ich einfach bereit sein, das Risiko einzugehen. Auf dieser Grösse. Und du hast jetzt kein Kapital gebraucht und gleich bist du das Risiko eingegangen von irgendwie 1,3, 1,4 Millionen. Da muss man dann schon auch noch bereit sein und sagen, hey, mit 27, wenn es schief läuft, habe ich dann gleich irgendwo das Darlehen an der Backe, wo ich zurückzahlen muss irgendwie. Also, es braucht ja dann mehrere Sachen dazu, die du richtig gemacht hast.
Ja, und Naivität, gell? Wenn du jung bist, wenn du 27 bist, ist ja das Glück, ist, und das ist ja auch etwas Mögliches. Du sagst ja das, glaube ich, auch in einem Podcast, ich weiß jetzt nicht, was du gesagt hast, oder ein Gast von dir, möglichst jung starten, weil es ist wie, du studierst nicht zu viel, und du hast wie die Möglichkeit, noch zurück auf Feld 1 zu gehen. Du hast, glaube ich, den Marco Kratzer dann gehabt, der gesagt hat, wenn es schief geht, dann gehe ich zurück zu meinen Eltern, wieder in mein altes Kinderzimmer wohnen. So ist es bei mir auch gewesen. Ich hätte wieder zurück zu den Eltern können, wenn alles schief wäre gegangen. Und die Möglichkeit heute jetzt mit einer Familie, mit zwei Kindern, wo wir mittlerweile sind, das geht nicht mehr. Und heute wäre ich vielleicht auch nicht bereit, das Risiko zu tragen, wie ich das vor 10 Jahren gemacht habe. Das ist eine andere Situation gewesen. Du hast halt mehr Mut, wenn du jung bist, und bist auch ein bisschen naiver.
Ja, definitiv. Eben, aber jeder ist anders. Und darum glaube ich auch, das ist ein bisschen die Herausforderung in dieser ganzen Nachfolgegeschichte. Oder? Es sind halt die Beträge, die im Raum stehen, wo mit 27, wo es von allen Seiten viel Vertrauen braucht, sowohl als Verkäufer, dass man sagt, hey, ich gehe ja auch ein Risiko ein, wenn ich das Verkäuferdarlehen gebe und es schief läuft. Ist gut und recht, wenn ich kann sagen, ja, der schuldet mir jetzt das Geld, aber komme ich es dann je wirklich über? Kann der, wenn das schief läuft, das Geld je aufbringen? Gleichzeitig von deiner Seite die Naivität oder halt wie im zweiten Fall eine Bank, die noch mitmacht. Der muss natürlich schon auch alles stimmen, dass die Bank mitmacht. Die machen da auch nicht einfach, die gehen nicht zu viel Risiken ein und sonst kostet es dementsprechend. Also das muss man halt einfach, muss dann alles zusammenkommen und wenn es passt, ist das aber super cool.
Mhm. Darf ich da noch zwei Aspekte ergänzen? Unbedingt. Wenn du sagst Finanzierungen von Bank, dann kann ich deinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, bei einem Unternehmenskauf grundsätzlich finanzieren Banken 75%. Das ist so eine Kennzahl, die man sich merken kann, und 25% Eigenkapital. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was wir heute machen, um auch junge Leute, die eben kein Geld haben, aber motiviert sind, so etwas zu übernehmen, machen ist als Gruppe, ist, wir wollen immer, dass Geschäftsleitung und Geschäftsführer von den Firmen beteiligt sind. Das heisst, wir tun immer, wenn wir eine Firma kaufen oder übernehmen, entweder einen neuen Geschäftsführer einsetzen oder eine Geschäftsführerin, wo wir sofort beteiligen mit 3-5% am Unternehmen, oder mit die bestehende Geschäftsleitung, wenn die weiter schaffen, auch beteiligen. Weil wir sagen, wir wollen nur Leute haben in der Führung, die das Unternehmen auch als ihr eigenes Baby sehen. Und das gibt auch wieder Möglichkeiten und Chancen für Leute, die motiviert sind, um so den Einstieg zu finden. Vielleicht nicht gerade, um die Aktienmehrheit zu haben, aber um einen kleinen Prozentsatz an diesem Konstrukt zu haben und mit dem zusammen zu wachsen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist im Sportzentrum, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass das ein ähnliches Konzept ist.
Nein, ich habe schon wirklich dann, es ist schon um eine Nachfolgeregelung gegangen, von meinen Vorgängern oder unsere Vorgänger, wo einfach einer kein Kind hatte und der darum mich als sein Nachfolger gesucht hat. Und ich habe dann schon nicht nur ein klein, sondern wirklich auch müssen einsteigen und müssen Geld auf den Tisch legen. Das ist schon so gewesen. Aber definitiv spannend. Und ich meine, da mit den Banken eben, das Positive, wenn eine Bank mitfinanziert ist, die prüfen den Fall definitiv auch nochmal. Und wenn die Bank auch schon kommt und sagt, nein, das finanzieren wir nicht, ist das vielleicht schon mal ein schlechtes Zeichen, weil entweder der Betrag einfach zu hoch ist oder die Bank Risiken sieht und man dann mit der Bank auch schauen kann, warum nicht, welche Risiken seht ihr. Also darum ist es immer meiner Meinung nach sinnvoll, eine Bank zumindest einmal schauen, finanzieren zu, was sagen sie dazu, weil man einfach einen weiteren, ja, neutralen Einblick hat von jemandem, der nicht so euphorisch ist wie man selber, sondern der schaut, ist der Deal am Schluss einfach realistisch oder nicht. Also mir sicher eine Empfehlung. Ich denke, ganz viele Leute, die zuhören, für die tönt dein Szenario ja auch ein als Traumszenario, in 7 Jahren doch so viel Wachstum zu machen. Was sind die grossen Stellschrauben jetzt in den Unternehmen, die du übernommen hast, wo du wirklich hast können daran drüllen, um die Unternehmen zum Wachsen zu bringen? Weil wie du sagst, du hast günstig eingekauft, Punkt 1, du hast teuer verkauft, Punkt 2, aber du hast zwischen denen die Unternehmen grösser gemacht, dass ein Mehrwert auch gerechtfertigt war. Wie hast du das gemacht? Was sind die Stellschrauben gewesen?
Ja, also das eine ist sicher optimiert. Also ganz kleine Sachen, wie ich vorhin erzählt habe. Also das Chaos aufräumen, mit dem jetzt angefangen. Also ganz einfache Tätigkeit, 3 Container bestellen und all das alte Zeug, das man nicht braucht, einfach mal weg. Prozesse digitalisieren, optimieren, die ganze das Marketing, also Webauftritt, das ERP-System. Also eine Firma hat gar kein ERP-System gehabt. Du musst dir vorstellen, die haben mit die Rechnungen auf Word geschrieben. 3 Millionen Umsatz, aber auf Word geschrieben. Und das ist das Klassische. Und dort, wo ich aber nachher auch können, wirklich einen richtigen Mehrwert erzielen konnte, ist, die Firmen haben massive Personalrisiken gehabt. Also entweder abhängig von 1-2 Schlüsselpersonen, oder nicht einmal Schlüsselpersonen kann. Und das schreckt natürlich viele Käufer ab, weil sie sagen, ja, wir kaufen nicht eine Firma für 3 Millionen und wenn die Person geht, dann ist das alles wertlos. Und was mir nachher gelungen ist, ich habe Leute ins Boot holen, um das breiter abzustützen. Also ich habe Leute gefunden in meinem Alter, jünger, aber dann so älter, die ich können in die Firma bringen konnte, die selber wieder Leute gebracht haben, das ist ja so ein bisschen das die Kraft der Anziehung, wo es uns nachher gelungen ist, das Team neu aufzustellen. Das hat natürlich auch zu Abgängen geführt. Also, in der einen Firma ist fast die Hälfte vom Personal über 5 Jahre ausgewechselt worden nachher. Also, der ist durch uns, aber andererseits auch selber. Und in der anderen Firma ist es ein bisschen weniger gewesen, da sind viel geblieben, aber es sind manchmal 2-3 Positionen, die du neu kannst besetzen und das ändert in vielen Sachen wie Tag und Nacht Geschichte. Und so ist es gewesen. Also nicht sehr spektakulär und so, wie man es halt oft lernt, das Personal, oder? Also die richtigen Leute am richtigen Platz. Mhm.
Und so ist das gewachsen?
Ja, also gewachsen einerseits und andererseits modernisiert. Also wir sind eine klassische Werkstatt gewesen. Ich muss dir vorstellen, wenn du dort reingelaufen, wenn du jetzt reinlaufen würdest, wie sie vorher warst, dann ist das eine klassische mechanische Werkstatt, wie man das aus 1900 irgendetwas würde kennen. Und heute sind das modernste CNC-Einrichtungen, wo auch für die Mitarbeiter übrigens, oder? Also es ist natürlich alles anders zu arbeiten heute in modernen, sauberen Werkstätten, Fabriken, die neu sind, zu arbeiten als uralte Maschinen, die teilweise gefährlich sind, die schmutzig sind, die Schäden haben, die nicht funktionieren. Und das ist für die Mitarbeiter gut, das ist für die Kunden gut und schlussendlich auch für natürlich potenzielle Investoren, weil die sehen nachher, dass sie da, das, was sie übernehmen, dass das eine gewisse Nachhaltigkeit hat.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Noos, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst, auf Noos findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Noos verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur ein Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung. Ja, und die vielen kleinen Stellschrauben ergänzen ein Wachstum, wahrscheinlich einerseits mehr Umsatz, andererseits bessere Rentabilität, was dann in der Summe halt einfach exponentiell irgendwie einen Gewinn steigert, der dann für einen Käufer umso interessanter ist. Nehme ich an.
Ja, und das ist auch der Grund, warum ich es nachher verkauft habe, weil ich einfach wollte, oder die Firmen, die ich übernommen habe, das sind Familienbetriebe. Und dort muss man sagen, bei beiden sind wahrscheinlich die nicht geeignet gewesen, um die Firma mal zu übernehmen von ihren Eltern. Das ist immer so der Trugschluss, wo man meint, ja, die eigenen Kinder, die machen es dann gleich wie du selber. Und dem habe ich schon viel vorbeugen, wo ich jetzt die Möglichkeit hatte, zu verkaufen, habe ich schon gesagt, meine Mädchen, wenn sie da mal etwas weiterführen wollen, steht ihnen der Weg offen, aber ich lasse auch den Weg offen, etwas völlig anderes zu machen. Und das ist sicher etwas gewesen, die sind nicht geeignet gewesen für das. Und dort, das hat sich nachher in verschiedenen Sachen geäussert. Und nochmal, ja, zum Teil ganz simple Sachen verändert. Also, da hat's irgendwelche Drucker gehabt an jedem Arbeitsplatz, beispielsweise, wo man heute würde sagen, das macht keinen Sinn, wir brauchen einen Zentraldrucker. Und dort ist sicher auch die Schwierigkeit, und das ist der grösste Kampf, den man hat, wenn man eine Firma übernimmt, du stossest natürlich mit Veränderungen, stossest du auf Widerstand. Das ist sicher etwas, wo alle, die mal eine Firma übernommen haben, wo enorm zu kämpfen haben, bei allen Vorteilen. Also du nimmst den Leuten den Drucker weg, das löst eine halbe Revolution aus. Also ich kann mich erinnern, wo die, und du musst dir vorstellen, die Büros sind nicht zusammen gewesen, das ist ja eine kleine Firma. Das heisst, der weiteste Weg, wo jemand musste laufen, um etwas auszudrucken, war irgendwie 5 Meter gewesen oder 6 Meter. Nichtsdestotrotz ist das für die eine Revolution gewesen, dass man jetzt jedem den Drucker wegnimmt und neue Zentraldrucker macht. Und das, die kleinen Beispiele dort, das ist sicher ein Kampf, um die Veränderungen auch umzusetzen. Weil die Firmen haben eine gewisse Kultur und die Kultur ist nicht immer nur positiv, hat positive Aspekte, aber wenn eine Firma Schwierigkeiten hat, hat es eben auch negative Aspekte. Und die zu verändern, das ist der grösste Kampf gewesen.
Ja, das glaube ich. Ich denke wahrscheinlich, wenn du so Sachen hast und merkst, du lernst, vermutlich einfach relativ schnell auch, wer passt wirklich noch für die Zukunft oder welche Mitarbeitenden machen mit dieser Einstellung oder mit ihren ja, Art und Weise, wie sie arbeiten, halt für die Zukunft dann gar keinen Sinn mehr, merkst du bei diesen kleinen Sachen wahrscheinlich relativ schnell.
Genau, ja, es gibt ja alles, ich könnte jetzt hier Müsterli erzählen, von Geschichten, die in diesen Firmen abgehen. Das ist ja immer eine interessante Geschichte, darum erzähle ich vielleicht eine. Also, als ich angefangen habe bei dieser Firma im Welschen, die erste Firma, die ich übernommen habe, das ist die Firma Affalter, habe ich angefangen und dann hat es dort eine Sekretärin gehabt. Und das ist wirklich noch eine Sekretärin, wie man es früher hatte. Eine Vorzimmerdame, die das Telefon abgenommen hat, ein bisschen Buchhaltung gemacht hat und Kaffee rausgelassen hat. Und dann hat sie mich gefragt, Herr Weiss, möchten Sie gerne einen Kaffee? Dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Ich habe mir zwar gedacht, ich könnte mir ja den Kaffee selber rauslassen, ich brauche niemanden, der den Kaffee rauslässt. Und sie ist mit ganz hohen Stöckelschuhen ist sie arbeiten und irgendwann denkt, ui, mechanischer Betrieb, das ist ja gefährlich, mit so hohen Schuhen zu arbeiten. Sie hat mir aber dann den Kaffee rausgelassen und ja, wir haben dort zusammen angefangen und ich habe dann schnell gemerkt, das könnte schwierig werden, weil die Funktion, die sie heute hat, die wird es zukünftig nicht mehr brauchen. Also wenn die Leute den Kaffee wollen, dann lässt man ihn selber raus und Telefon, es braucht niemand, der das Telefon abnimmt und weiterleitet, die können den Telefon selber abnehmen und die Buchhaltung kannst du heute also die kannst so digitalisieren und automatisieren. Wir arbeiten heute mit einem Webtreuhänder zusammen. Also das gibt 2-3 Stunden Aufwand pro Monat, fertig, Schluss, für 4 Millionen Umsatz. Und dann ist es darum gegangen, die Person umzuschulen, weil wir die Funktion ja wegstreichen. Und dann hast du einfach gemerkt, in der Theorie ist das immer sehr einfach. Du lernst diesen Leuten etwas Neues und sie sind lernfähig und lernwillig und in dieser neuen Funktion blühen sie nachher auf. Und in der Praxis ist das unmöglich. Also oft, es gibt Fälle, wo es funktioniert und Leute, die dann wirklich auch offen sind für Veränderung und auch bereit sind, Neues zu lernen. In dem Fall ist es dann gescheitert. Und das hat sich nachher gezeigt, am Beispiel, bin ich einmal mir einen Kaffee rausgelassen. Die Kaffeemaschine war in der Nähe von dieser Person. Und dann habe ich gesehen, wie sie etwas am Ausdrucken war. Und dann hat sie noch ihren eigenen Drucker gehabt. Das war noch vor der Zeit, als ich den Drucker gewechselt habe. Und dann hat sie kein Papier mehr im Drucker. Und dann habe ich gesehen, dass sie Papier genommen hat auf dem Stapel und hat sie noch so viel, hat sie im Drucker nachgefüllt. Also so eine, musst du dir vorstellen, so 20, 30 Blätter hat sie aufgefüllt.
Dass möglichst schnell wieder musst auffüllen, anstatt dass einfach das ganze Pack rein tust.
Ganz genau, aber Platz hat sie irgendwie so für 4, 5 cm, wie sie so in einem kleinen Brotdrücker Platz hat. Und dann bin ich dort im Kaffee rausgelassen und während dem das Kaffee rausgelassen, frage ich sie so, du, wieso hast du jetzt noch so wenig aufgefüllt? Und dann schaut sie mich ganz verdutzt an und sagt, ja, sie muss ja noch mal schnell etwas ausdrucken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso hast du denn nicht gerade ganz aufgefüllt? Also ich habe insistiert auf dem, jetzt in diesem konkreten Fall. Und dann hat das eine kleine Diskussion gegeben, wo dann schnell sie genervt ist, natürlich einen roten Kopf bekommen und gesagt, wieso fragst du mich überhaupt so kleines Zeug? Und irgendwann ist, ich habe dann nicht aufgegeben und habe nicht locker gelohnt. Irgendwann hat sie mir dann gesagt, ja, aber Stefan, jetzt haben wir schon so lange über den Drucker geredet. Jetzt haben wir mehr Zeit verbraucht, als ich das ganze Jahr brauche, um das Papier aufzufüllen. Ist jetzt das sinnvoll, die Diskussion? Oder? Und sie hat ja überhaupt gar nicht gecheckt, dass es mir gar nicht um den Drucker geht, sondern einfach darum, wie optimiert sie ihre Arbeit, wie denkt sie, weil das sind am Schluss die gleichen Leute, die Sachen nicht auf dem Server speichern, sondern wenn du an ihren Arbeitsplatz gehst, ist der Desktop von oben links bis unten rechts gefüllt mit Dokumenten. Und das ist nachher dann oft schwierig, die Leute zu einer Veränderung zu bringen und die hat nachher die Firma ein paar Jahre später auch verloren.
Ich möchte einen Schritt vorne machen.
Ja.
Es ist mega spannend. Du hast vieles optimiert, die Firmen haben floriert, sind gewachsen. Wie ist es zum Verkauf gekommen? Hast du selber gemerkt, hey, jetzt bin ich am Level, wo ich irgendwie, wenn wir noch weiter wachsen wollen, muss das in einem grösseren Konstrukt sein, dass es Sinn macht? Die Firmen sind selber einfach so auf einem Niveau, wo es nicht mehr weitergeht. Hast du dir das gar nicht überlegt und du hast einfach weitergemacht und dann ist eine Anfrage von extern gekommen, die gesagt hat, wir würden gerne kaufen? Oder wie ist es überhaupt an den Punkt gekommen, dass du verkauft hast?
Ja, das ist eine spannende Frage, Nico. Ich hatte ja zwei Firmen gehabt und um die Kosten auch zu optimieren, habe ich die Geschäftsführung von beiden Firmen übernommen. Also ja, während 5 Jahren habe ich doppelt Geschäftsführung gemacht. Die Firmen sind Autominuten 40 Minuten voneinander entfernt. Eine Firma ist, die in der Deutschschweiz ist 5 Minuten von mir entfernt und die andere ist 45 Minuten von dir entfernt. Und das war für mich klar, irgendeines Tages will die Familie haben, will die ein Haus wieder bauen, dort wo ich aufgewachsen bin, gerade direkt dort neben meinen Eltern, wo der Bruder schon wohnt. Und dann habe ich mir das Leben so vorgestellt, dass ich die Firma im Weltschen verkaufe und die Firma in der Deutschschweiz behalte, also eine Firma behalte, eine Firma verkaufe und nachher mein Leben habe, wo ich mit dem Velo kann. Das ist noch ein wunderbarer Weg an der Aare entlang, da habe ich immer meiner heutigen Frau gesagt, meine Vision ist, mit der Badhose auf dem Gepäckträger arbeiten und nach dem Arbeiten schnell in die Aaregumpen heimkommen und die Kinder im Garten gesehen spielen. Und diese Vision wollte ich dann irgendwann umsetzen. Und ich habe dann gewartet, bis wir ein super Jahr haben, weil eine Firma verkauft sich immer gut, wenn du gute Gewinne hast, wenn du gute Ergebnisse hast. Und dann haben wir im 2020, 2021, 2022 super Ergebnisse gehabt. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich einen Berater beauftragt habe, einen Käufer zu suchen für die Firma im Belgien. Also nur für eine Firma.
Also das heisst, du hast wirklich, du hast das angestrebt, du hast gesagt, du willst jetzt den Bruch, du kannst jetzt eine Firma verkaufen, wirst dort auch ein bisschen Geld bekommen, die zweite behaltest, dann hast du einen schönen Cashflow von der zweiten, kannst weiterleben und einmal ein bisschen eine grosse Zahlung und dann kannst du dir dein Leben so einrichten, wie du willst. Und das finde ich ganz spannend, du hast einen Berater für das dann gesucht und angestellt. Wie bist du auf den gekommen? Hast du einfach Online-Recherchen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es ganz viel. Das sind so M&A-Consultants, da gibt es grosse, also die grossen Prüfgesellschaften, BDO, Ernst & Young, alle die haben natürlich so Abteilungen. Da gibt es kleinere Treuhandfirmen, die das anbieten. Und da gibt es noch ganz spezielle, das sind so Einzelkoryphäen, die eine Einzelfirma haben, eine kleine GmbH oder Einzelfirma, die einfach unglaublich viel Kontakt hat. Und ich habe mich explizit für einen Kleinen entschieden. Weil die Kleinen, was ich einfach gebraucht habe, ist die Kontakte. Die Abwicklung.
Ist denn der in dieser Branche auch tätig? Also so ein spezifischer Branchenkontakt?
Genau, der kennt Investoren in unserer Branche und der kennt auch Firmen. Und oder wenn du zu grossen Firmen gehst, dann ist es oft so, die schreiben einfach Briefe an alle Kunden und alle Lieferanten. Zwar anonymisiert, der Firmenname ist nicht drin, aber dann musst du ein NDA unterschreiben und das machen dann viele, und weil sie einfach gewundert waren, was ist das für eine Firma. Und da ist einfach die Gefahr gross, dass das rauskommt, dass die Firma zum Verkauf steht. Und das ist wie auch gefährlich für die Mitarbeiter, wenn die spüren, auch da gibt es Veränderungen, aber sie haben noch keine Info, in welche Richtung das es geht. Und darum habe ich die Person, die habe ich per Zufall einmal kennengelernt, die sich vorstellen kann. Und ich habe dann gemerkt, der verhält, weil die meisten Firmen, die meisten Consulting-Firmen verlangen so eine Grundfee, also irgendwo 20.000, 30.000 Franken Grundfee, egal ob sie die Firma verkaufen oder nicht. Einfach für die Erstellung der Dokumentation. Oder du hast eine Grundfee, die du meistens zahlst, und nachher wie bei einem Immobilienmakler auch einen gewissen Prozentsatz vom Verkaufspreis, wo du dann zahlen. Also das ist je nach Verkaufspreisgrösse zwischen 2-4%, die du nachher zahlst. Und der hat das auch wollen. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, ist gut. Aber ich habe nicht gewusst, wer das ist. Ich habe den vorher nicht gekannt. Ich habe gesagt, ist gut, ich will mit dir den Weg gehen, auch exklusiv. Aber es gibt keinen Grundfee. Also wenn wir verkaufen können, dann kommst du die 3-4% über. Ohne Probleme. Das ist viel Geld, oder? Wenn die Summe vorhin gehört hast. Für relativ wenig Aufwand. Aber ich weiss ja nicht, ob du die Kontakte wirklich hast. Oder heute gibt es ja viel Plauderei. Ich weiss ja nicht, ob das stimmt. Er hat mir ohne zu zögern gesagt, ist kein Problem, ich verzichte auf die Grundfee. Und dort habe ich dann gewusst, okay, der ist überzeugt davon, der hat gute Kontakte. Und darum bin ich mit ihm nachher den Weg gegangen und das ist genau so rausgekommen. Also der hat nachher die zwei Interessenten gebracht und die sind auch beide Interessenten ein Angebot gemacht. Mhm. Ja, und
so ist dann der Verkauf zustande gekommen und du bist ein bisschen. Jetzt hast du ja gesagt, eigentlich hast du nur eine verkaufen und nachher kommt das Angebot für beide. Ja. Warum hast du denn so gemacht?
Ja, der Investor, wo ich nachher wirklich tiefer eingestiegen bin, also die Gruppe, wo ich heute auch arbeite, CEO bin und auch beteiligt bin, oder ich habe mich ja wieder eingekauft, ich bin Aktionär von rund 8% von der ganzen Gruppe. Ich habe mich zwar nicht alles wieder eingekauft, was ich gelöst habe, aber einen Teil. Dann hat man sich dann irgendwann in der Runde getroffen und die grösseren Investoren, die suchen eigentlich nicht Firmen, die sie führen können, sondern die suchen Firmen, wo eine Geschäftsführung funktioniert. Und sie haben gesagt, ja, wir kaufen die Firma schon, aber du musst Geschäftsführer bleiben. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache das in der Übergangsphase, aber dann müsst ihr einen neuen suchen. Dann haben sie gesagt, nein, du musst das weiterhin machen. Und das ist das zweite Thema gesehen, ja, dann bist du Geschäftsführer in einer Übergangsphase von einer Firma, die verkauft hast und gleichzeitig besitzt du in deiner eigenen Gruppe, also in meiner Holding, mit einer Firma, die dann noch bleibt, eine Firma, die konkurrenziert im weitesten Sinn. Also sie ist ja im gleichen Sektor tätig. Und dann hat dann irgendwann schnell mal einer von denen am Tisch gesagt, ja, schau, es ist relativ einfach, alles oder nichts. Mhm. Und dann, wie ich immer in meinem Leben bin, gesehen, ich habe nie ein Ja und nie ein Nein gesagt und habe gesagt, ja, wir können darüber reden, aber dann wird es teuer. Und dann ist die Antwort gekommen, ja, Geld spielt keine Rolle. Und ja, so war es ja auch. So war es ja auch. Man muss dazu sagen, ganz angenehme Leute, also überhaupt nicht irgendwo Haifische, sind natürlich Investoren, aber Leute, kultivierte Leute mit sehr viel Geld, aber wo langfristig orientiert sind, das zeigt sich auch heute, das ist überhaupt nicht irgendwie Buy-and-Sell-Company, sondern die kaufen einfach Firmen, renommierte Firmen, Industriefirmen, die sie nachher über Jahre können ausbauen, können optimieren und verkaufen ist kein Thema für die, weil natürlich ich das Glück hatte, die einfach unglaublich viel Geld. Also, das sind drei Familien, eine aus Frankreich und eine aus der Schweiz und die dritte ist ein bisschen überall in der Schweiz und in Frankreich. Und ich kann mich gut erinnern, wo das ist darum gegangen, dass die zweite Firma, also alles oder nichts, dann sind wir am Tisch so verblieben, dass sie gesagt haben, ja, dann müsst ihr ja aber die andere Firma noch anschauen. Und dann haben sie gesagt, ja, ist gut, ja. Dann haben wir einen Termin abgemacht. Und wegen der Anreise haben sie gefragt, ob es einen Flughafen in der Nähe hat. Und dann habe ich gesagt, ja, Basel ist in der Nähe und Zürich. Und dann haben sie so gesagt, ja, ob es nicht einen noch näher gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, mal Grenchen, aber das ist ein Privatflughafen. Da kann man keine Billette kaufen. Und dann haben sie gesagt, ja, wie lang ist die Piste? Und dann hat
es... Also, okay, die kommen mit dem eigenen...
Es ist 20 Jahre, oder? Und dann habe ich gewusst, was läuft. Ja.
Und dann ist auch, also ist natürlich schön, dann hast du auch gewusst, okay, Geld ist wirklich um, und bist plötzlich in einer nochmal anderen Verhandlungssituation gewesen.
Ja,
also, an, so gefühlt.
Die haben auch nicht verhandelt. Also wir haben sie eigentlich auf Verhandlungen eingestellt und sie haben gar nicht verhandelt.
Eben, viel Glück zusammengekommen. Dann bist du in dem Zeitpunkt aber, der Verkauf ist 2022.
Genau.
Das müsste gewesen sein, bist du irgendwie 34. Mhm. Sie haben dich weiterhin als Geschäftsführer wählen. Mit welchem Gefühl bist du da rein? Weil auf die einen Seite vorher ja eben Unternehmer gsi, so Konzern und so, hast gemerkt, passt nicht zu mir. Als Unternehmer kannst du wirklich selber entscheiden, ohne irgendjemanden, der drin redet. Neu bist du ja dann Geschäftsführer, hast dich dann zwar auch wieder eingekauft, aber eben mit einer Minderheitsbeteiligung. Ist es nicht irgendwie ein komisches Gefühl gewesen? Und hast du nicht gedacht, hey, okay, jetzt habe ich so viel Geld verdient, jetzt mache ich das, vorübergehend vielleicht noch Geschäftsführer und dann gehe ich aber und entweder kaufe ich mir nochmal neu mit ein oder ich mache etwas Eigenes oder ich genieße mal ein bisschen mein Leben und schaue, woher es mich treibt, weil mit dem Geld kannst du ja gleich kommst du einen Moment lang aus. Was sind so deine Gedanken gewesen?
Also, nein, nie schlechte Gedanken. Ich habe natürlich die Käufer, die auch persönlich lang kennengelernt in dieser Phase, die haben mich auch zu sich eingeladen. Ich habe dann ihre Familie kennengelernt, ich habe ihre Family Offices kennengelernt, ich habe Geschäftsführer von den Gesellschaften, die schon in der Gruppe sind, kennengelernt und habe dann schnell gemerkt, hey, das sind total tolle Leute, die hier dabei sind. Das passt charakterlich. Von dem her habe ich nie Angst gehabt, dass ich da jetzt irgendwie auch in eine Gruppe komme. Und das gibt es ja auch, oder? So ein bisschen Haifisch-Gruppen, wo dann erst sagst, ja, du verstreitest dich, oder es ist nur darum gegangen, den Cash-Out zu machen und weg. Und das ist ja auch meine Idee gewesen. Das ist auch, ich meine, ich habe in dieser Firma auch viele Leute, die sehr, sehr nah an mir sind. Und ich wollte die nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Darum habe ich mir natürlich auch angeschaut, wer kommt jetzt hier. Das war mal für mich persönlich gewesen. Und dann ist natürlich der Aspekt dazu gekommen, wenn du in so ein KMU führst, ist sehr einsam. Also obwohl wir in diesen zwei Firmen rund 40 Leute waren und heute immer noch, da gibt es nicht viel, wo ich über Zahlen oder Strategien reden kann. Oder da gibt es den Chef und dann gibt es den Qualitätsleiter, den Produktionsleiter, Administration, Spedition, da gibt es Lager und Logistik, aber da gibt es niemand auf meiner Stufe, wo ich wirklich können, mal anhocken und ein bisschen an der Firma arbeiten. Und das macht auch sehr einsam. Und endlich mal ein bisschen Leute um mich herum haben, wo man sich auch über das austauschen kann. Auf das habe ich mich sehr gefreut. Und persönlich, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt eine Pause. Gell, wenn du natürlich von klein auf schon dich gewöhnt bist, zu arbeiten und das Minimum eigentlich zu konsumieren, dann bist du gar nicht triggert drauf, viel Geld auszugeben. Also, noch heute, teure Kleider kaufen, ist da oft irgendwo in einem Laden, oder ich könnte mir ja 5 Ferraris kaufen. Aber das Bedürfnis ist gar nicht da, weil das auch gar nie triggert worden über die Jahre. Das ist wirklich viel mehr so, hey, du solltest dir mal wieder etwas kaufen, ja, aber was? Ja, ich weiß ja gar nicht was.
Ich habe ja alles.
Ja, und das ist effektiv halt auch die Krankheit vom Unternehmer, wo eigentlich keine Zeit hat und der hat endlich Zeit und der so, ja, mega cool, jetzt habe ich Zeit, jetzt ist Mandy morgen, jetzt trinke ich mal einen Kaffee, aber was mache ich jetzt? Und dann fängt er aber schnell wieder an, hey, ich muss doch etwas machen und dann fängt er wieder ein Projekt an, weil die Vorstellung, ja, ich habe jetzt Cash-Out gemacht und ich gehe jetzt einfach mal 6 Monate irgendwo am Strand liegen und schlürfe jeden Tag geht Pirinhas, das ist so, in der Vorstellung von vielen vielleicht. Aber das gibt, ich glaube, auch die Leute, die sich das vorstellen, es wird, glaube ich, auch denen nichts geben. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, für mich jetzt.
Das ist spannend. Glaube ich auch, ich habe erst gerade letztes Jahr einen Post darüber gemacht, dass eben so der Mythos Exit entsteht und dass, wenn man das einmal verstanden hat, dass eigentlich dass es sich nicht lohnt, auf einen Exit herzuschaffen und denkt, nach dem Exit ist es dann gut, sondern dass man irgendwie den Weg so gestaltet, dass es auch vor einem Exit gut ist, dann gibt einem der Exit am Schluss gar nicht mehr viel. Eben, häufig ist es dann eher noch so, dass man in ein Loch geht, weil man jetzt irgendwie das, was man aufgebaut hat, abgegeben hat und irgendwie gar nicht weiss, was machen. Vielleicht ist es mal ein paar Wochen oder ein paar wenige Monate spannend und man genießt dann das Leben, weil es vorher extrem intensiv und schön war, aber irgendwann kommt der Punkt, wo sich eben die Frage stellt, Und was ist jetzt, gerade wenn man es mit 34 hat? Kannst du ja nicht, also irgendeine Aufgabe willst du ja, irgendetwas, was dir Spass macht, du kannst nicht das Leben lang gar nichts machen. Ich glaube, das gibt ganz wenige Ausnahmen, die da können. Aber die da können und mit dem glücklich sind, behaupte ich, die kommen gar nicht dorthin, weil sie vorher auch nicht bereit sind, irgendwie den Einsatz zu geben, den es bräuchte, um dorthin zu kommen.
Unbedingt, ja. Und du hast halt wie... Also die Freiheit, die ich heute habe, ist Nein zu sagen. Oder? Also das ist sicher ein grosser Luxus, dass ich mir nicht mehr Sorgen machen muss um irgendwelche finanziellen Themen. Also wenn ich jetzt nicht von Anfang spinnen mit irgendwelchen Geschichten, der längt es für mich.
Wenn du jetzt nicht auch plötzlich willst, zu Grenchen landen.
Genau, wenn ich nicht das Flug kaufe, dann längt es wahrscheinlich. Ich müsste auch gar nicht arbeiten. Aber das ist wie die Illusion. Ich glaube, so die Vorstellung, dass Geld der Flaschenhals ist im Leben, das ist ja eigentlich nur im Kopf. Das ist ja auch bei denen, die nicht so viel haben, selten der Fall. Und auch die Vorstellung, dass das Leben der hure geil ist, wenn du so viel Geld hast. Dann muss ich einfach sagen, ich sehe jetzt die Welt. Also ich kann jetzt mitreden, weil ich habe das Geld und ich sehe noch eine Stufe weiter auf. Also meine Mitaktionäre, da hat es Milliardäre drunter. Und ich sehe dann ihr Leben. Und die Vorstellung, die man manchmal hat, dass da mega viel noch ist, so eine verborgene Welt, wo man irgendwie erreichen will, dann muss ich die Leute enttäuschen. Der grosse Schritt, den du machen kannst auf diesem Planet, ist, wenn du wirklich aus dem Hunger kommst oder jeden Tag kannst du nur Reis essen oder vielleicht gar nichts oder aus mit einer Krankheit musst kämpfen. Dort der Gap zu dem Leben, wo ein normales Leben führst, wo kannst mit deiner Familie leben in Sicherheit und kannst fein essen oder daheim etwas Feines kochen. Das ist der Riesenschritt, den du kannst machen. Und nach oben nachher, das sind noch wenige Prozent, die hauptsächlich damit zu tun haben, kann ich die Nacht besser schlafen, wenn ich viel Geld habe. Aber auch dort müssen wir dann wieder tiefer einsteigen, wenn du viel Geld hast. Und weißt, ich sehe die Diskussion. Du hast Immobilien hier in Südfrankreich, du hast Immobilien in Afrika, in Brasilien. Und am Schluss ist aber dort wieder jemand eingebrochen und da ist mir der Pilot ausgestiegen. Und weißt, es gibt ein ganz neues Problem, das du hast, das dich in der Nacht auch beschäftigt und während dem Duschen. Also, das beste Beispiel ist immer, meine Mitaktionäre, die laufen nicht, die haben 10, 20 Mal so viel Geld wie ich, und die laufen nicht den ganzen Tag mit einem Smile durch die Welt, weil sie so glücklich sind, sondern die haben genauso ihre Sorgen. Darum ist genau das, was du sagst, richtig, der Prozess und der Weg muss Freude machen. Weil sonst wirst du enttäuscht, oder? Wenn du mal, das ist ja wie wenn du auf einen Berg hochlaufst, und wenn du nicht Freude hast am Hochlaufen und nur Freude hast am Oben ankommen, dann wirst du das Problem haben, dass du auf den Berg raufkommst, um die Metapher zu brauchen. Und kommst oben an und denkst, wow, mega schöne Aussicht. Mega cool. Dann drehst du dich dreimal und dann siehst du neben dir noch einen grösseren Berg und sagst, ja, aber jetzt will ich dort rauf. Oder du sagst, ja, ist schön gewesen, aber laufen wir wieder runter. Der Moment vom Erreichen, der ist irgendwie mega unspektakulär oft. Und darum ist es wie auch schön, wenn der Prozess selber auch die Freude bereitet. Dass du einfach nicht den Aufwand bereust nachher oft und alles in Kauf nimmst, um dort hinzukommen.
Mega schön gesagt, dem ist nichts zuzufügen. Darum mache ich jetzt einen Strich drunter. Hast bewiesen, oder du kannst aus eigener Erfahrung reden, wo irgendwie auf einen Klapp doch für die allermeisten Leute sehr viel Geld verdient hat oder in kurzer Zeit und merkt, was das bringt oder was es eben nicht bringt oder was man vielleicht damit assoziiert, wo man am Schluss nicht der Realität entspricht. Und es tut immer wieder gut, das zu hören. Und ich glaube, es tut auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gut, das zu hören. Darum, merci viel mal für deine Offenheit, auch eben so über Zahlen zu reden, ist absolut nicht selbstverständlich. Danke, hast du deine Geschichte mit uns geteilt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder und machen dann Update-Folge. Viel Erfolg weiterhin und merci, noch einen ganz schönen Tag.
Danke, Nico, an dir für da sein und dir auch alles Gute.
Merci vielmals. Ciao, Stefan, mach's gut.
Tschüss, Nico.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.